meine Frau schwanger war und ich wusste, ich werde jetzt Vater, war für mich so ein krasser Trigger, dass es überhaupt zu so starken Symptomen kam.
Ich lief nur die ganze Zeit wie so ein Zombie durch die Gegend. Ja. So, ich fühle nichts mehr.
Wenn das Flugzeug droht zum Abstürzen, dann ist es sehr sinnvoll, sich erstmal die Maske aufzusetzen und zu schauen, dass ich eben überlebe, dass ich für meine Mitmenschen oder mein Kind in dem Fall eben da sein kann.
Und gleichzeitig hatte ich aber so dieses Gefühl, so fuck, wenn ich so weitermache, dann werde ich ein richtiger Loser. Hey, bevor wir mit der Folge beginnen, freuen wir uns über einen Daumen hoch und was freut man sich über einen Daumen hoch? Glocke? manchmal fällt es uns einfach auch schwer, gerade Sätze auszusprechen. Bevor wir starten, wäre es schön, wenn ihr uns einfach mal supportet und einfach mehr Follower hier reinkommen, weil sonst fühlen wir uns auch echt mies.
Bevor wir
Aktivier
einfach die Glocke und abonniere
uns. Aktivier einfach die Glocke, abonniere uns und teils bitte, wenn es für dich relevant ist und für andere auch.
Bevor wir mit dieser Podcast-Folge starten, wäre uns noch eine Sache ganz wichtig, dass wir mit diesem Podcast eben mehrere Menschen erreichen können und wir eben unsere Impulse auch nach außen tragen können. Hilft es uns sehr, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns einen Daumen nach oben lässt oder diese Podcast-Folge mit jemandem teilst. Und jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß.
Ja, willkommen zur neuen Podcast-Folge.
Hallo.
Und zu dem Thema, warum unsere Kinder der größte Motivator für Veränderung sein können.
Ja.
Und dieses Thema haben wir einer Zuhörerin und Freundin zu verdanken. Auch wenn wir eine lange Liste an Podcast-Folgen haben, die einen nach der anderen von uns behandelt werden, ja, wollten wir das Thema tatsächlich jetzt einschieben, weil es so gut passt zum letzten Mal und zur letzten Folge, in der wir unsere Kinder so ein Stück weit als Spiegel betrachtet haben. Mhm. Und gleichzeitig ist es tatsächlich so wichtig, ja, sie auch als Motivator zu sehen. Und so war es ja tatsächlich auch bei uns. Wie war es denn bei dir?
Bei mir war es tatsächlich so, dass es losging bei mir. Also ich weiß ja noch, habe ich glaube in der letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass ich extrem starke Panikattacken und Ängste bekommen habe mit 30 rum. Und da war meine Frau tatsächlich, glaube ich, im 6., 7. Monat schwanger. Mhm. Und ich glaube, dass meine Frau schwanger war und ich wusste, ich werde jetzt Vater, war für mich so ein krasser Trigger, dass es überhaupt zu so starken Symptomen kam, weil ich gewusst habe, ich kann jetzt nicht mehr weglaufen. Für mich war das eher so, ich habe mir dann eben auch an dem Tag oder zu der Zeit die Frage gestellt, wie soll ich denn überhaupt ein Vater sein, wenn ich mit meinen eigenen Themen nicht mal mehr zurechtkomme? Mhm. Weil ich war extrem überfordert mit meinen Gefühlen, mit meiner Innenwelt. Und da kam es dann eben so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, ich muss jetzt wirklich was tun. Und ich glaube, dass die Motivation eben, die sehr große Motivation eben, der Fakt war, dass meine Frau schwanger war mit meiner Tochter. Mhm. Genau, wie war es denn bei dir?
Kann ich nur zu gut nachvollziehen. Also bei mir war es wie so eine Torschlusspanik. Ich habe das Gefühl gehabt, Alter, jetzt muss ich mich unbedingt selbstständig machen. Jetzt muss ich eine Firma gründen. Jetzt muss ich alles auf einmal, alles auf die Reihe kriegen, damit alles quasi ja erledigt ist, bevor unsere Tochter auf die Welt kommt. Und es war natürlich absolut dämlich zum einen und zum anderen utopisch. Und ich konnte mich aber gar nicht dagegen wehren. Ne? Also es war wie so ein hartes Programm, das da lief. Und also mich hat es krass überfordert und hat mich da auch in ja ein Stück weit wieder in die Erschöpfung getrieben. Mhm. Und gleichzeitig aber auch so diese Programme bewusst gemacht. Ne? So dieses, okay, krass. Wenn sie noch nicht mal da ist, ne, wie jetzt erst, wenn sie mal auf der Welt ist. Mhm. Und es hat sich eigentlich durchgezogen, ne? Von vor der Geburt, während der Geburt und auch im Anschluss. Also es war wie so ein Ereignis aufs nächste hat irgendwie es mir immer klarer gemacht, so okay, jetzt ist Veränderung wirklich angesagt. Ne? Mhm. Und jetzt kann ich es nicht mehr irgendwie kaschieren oder da drum rumschiffen oder irgendwelche Ausreden finden tatsächlich auch, sondern jetzt bin ich wirklich gefordert und ja, da Verantwortung übernehmen.
Ja, ja, tatsächlich ist es auch bei mir so, ich habe ja vorher schon gewusst, dass wir ein gemeinsames Kind möchten. Es war ja nicht so, dass es irgendwie ein Zufall war. Mhm. Da wusste ich ja schon, okay, ich darf mich da auf jeden Fall irgendwie ein bisschen drauf vorbereiten, aber eben umso näher eben die Geburt gerückt ist, desto krasser wurde mir eigentlich bewusst, okay, es ist jetzt wirklich so, weil während der Schwangerschaft war es schon so, dass ich es nicht so richtig greifen konnte, ja gut, da kommt halt ein Kind und so, ja, und ich habe auch nicht wirklich viel Vorstellung davon gehabt, wie es dann wirklich wird, Was, glaube ich, von der Natur aus so geplant ist. Weil ich weiß nicht, ob ich dann, doch, ich würde meine Kinder natürlich nochmal kriegen. Ich liebe sie über alles, aber es ist schon echt ziemlich herausfordernd, was da auf einen zukommt. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es mir vielleicht noch ein paar Mal mehr überlegt. Ja, auf jeden Fall war es dann echt so, dass wo ich dann diese starken Symptome hatte, da wusste ich dann, okay, ich will für meine Tochter, zu dem Zeitpunkt weiß ich gar nicht, ob wir es schon wussten, dass es eine Tochter wird, ich glaube schon, einfach ein guter Vater sein und ich will meine Themen nicht an meine Kinder weitergeben. Mhm. Und deshalb habe ich halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, in erster Linie natürlich, um mich wieder besser zu fühlen, um ein schönes Leben zu führen, aber eben auch für mein Kind. Und das war für mich halt einfach, ja, viel wert, würde ich sagen, weil ich hätte mich, glaube ich, schon auf den Weg machen müssen, aber ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt dann schon der Fall gewesen wäre, wenn sie nicht im Anmarsch gewesen wäre.
Ja, das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich kann mich erinnern, dass ich damals eine Podcast-Folge gehört habe von Joe Rogan und Cameron Haynes, damals noch voll in diesem Leistungsding. Ne? Ich regle alles über Leistung und ich schaffe das. Und gleichzeitig hat mich so ein Satz getriggert, weil Joe Rogan, diesen Cameron Haynes, also jeder, der dann noch so auf dem Leistungstrip ist, kann gerne mal Cameron Haynes sich anhören. Mhm. Krasser Typ, also krasser Bogenschütze, krasser Athlet. Und gleichzeitig hat er einen Satz gesagt, weil er war auch lange Zeit schon irgendwie Bogenschütze, hat aber so nach mehrmaligem Nachhaken von Joe Rogan, wie er denn so ein verlässlicher und leistungsfähiger Typ wurde, gesagt, er hat den Satz benannt, als er gemerkt hat, er wird Vater, wollte er selber kein Loser-Daddy werden.
Ja.
Und aus seiner Sicht war er das damals, ne? Ob das dann der Fall ist, ja oder nein, ist ja mal zweitrangig, aber der hat mich so krass ins Mark getroffen, ne? Wo ich auch gedacht habe, so, ja, ich habe irgendwie gerade das gleiche Gefühl, ne? Obwohl das vielleicht von außen gar nicht der Fall war und auch den Anschein gemacht hat, es war ja vieles in Ordnung und gleichzeitig hatte ich aber so dieses Gefühl, so fuck, wenn ich so weitermache, dann werde ich ein richtiger Loser.
Ja.
Und das wollte ich meiner Tochter einfach nicht vorleben, im Gegenteil. Und dann eben habe ich es eben versucht, über Leistung zu drehen und dann irgendwann im Laufe der Entwicklung, gerade nachdem sie dann geboren wurde, gecheckt, es geht nicht nur über Leistung, ne? Es geht hauptsächlich auch darüber, zu verstehen, warum reagiert denn mein Nervensystem, wie es reagiert, ne?
Ja.
Und genau, das zu lösen, das war ein krasser Weg. Also ich hätte es auch niemals zugelassen, so wie die mit den Themen überhaupt oder mit dem Thema Trauma in Verbindung zu gehen, ne? Hätte ich niemals zugelassen, wenn nicht die Geburt entstanden wäre. Und kurz danach hatte ich ja diesen üblen Fahrradunfall. Mhm. Ich glaube, was war es, 2-3 Monate nach der Geburt. Mhm. Wo ich ja komplett Gedächtnisverlust hatte, da hat es einmal komplett meine Festplatte gelöscht. Und da war ich dann gezwungen, quasi hinzuschauen. Ne? Ja. Aber richtig, richtig übel.
War vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach auch nötig, oder? Der Unfall, weil man könnte jetzt sagen, okay, ich hatte diesen Unfall, weil ich halt nicht aufgepasst habe oder vielleicht ein bisschen über meine Grenzen hinausgegangen bin, über das, was ich kann oder so. Aber vielleicht hat das Leben auch gesagt, hey, ich schenke dir jetzt einfach mal einen Unfall um, dich darauf aufmerksam zu machen, schau mal genauer hin.
Ja, absolut. Und vor allem überhaupt hinzuschauen, ne? Weil ich hätte sonst die Gelegenheit gehabt, wahrscheinlich wieder drumherum zu schiffen. Mhm. Aber da war es halt einfach nicht möglich, ne? Und es hat mich auch krass damit konfrontiert, so dieses einarmig dann irgendwie meine Tochter versuchen zu wickeln. Ne? Kamen natürlich auch krasse Gefühle hoch, so von Schuld und Scham. Ne? Ich krieg's jetzt gerade nicht hin. Mhm. Meine Frau hat da krass übernommen. Und die Gefühle hat es halt einfach auch nochmal zusätzlich getriggert, ne? Und ich konnte nicht anders, als sie dann zu durchfühlen, ne? Mhm. Und da war ich gezwungen, hinzufühlen, hinzuschauen und wirklich mal zu schauen, was geht denn bei mir überhaupt ab.
Mhm. Und das hast du zu dem Zeitpunkt auch schon können, wirklich hinfühlen?
Bedingt.
Ja.
Also ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich, also ich habe ja zu dem Zeitpunkt auch mir komplett freigenommen, ne? Ich war lange Zeit zu Hause. Gleichzeitig noch eine Coaching-Ausbildung gemacht und dieses ganz viel versucht tatsächlich und gleichzeitig aber erst der Switch kam wirklich mit, also nachdem ich mit dem Fahrradunfall nur bedingt klarkam und so richtig gemerkt habe, okay, jetzt muss ich einfach hingucken, ich weiß gar nicht, warum mein Körper nicht mehr richtig funktioniert, dann tatsächlich in Berührung kommen mit einem Traumatherapeuten. Mhm. Erstmal habe ich eine Ausbildung gemacht bei ihm,
Klassiker.
So nach dem Motto, ja jetzt verstehe ich erstmal und dann aber währenddessen, da hat es mich komplett zerlegt. Also da ist dann, ich dachte so in einer Übung, ich behandle jetzt den Fahrradunfall und habe auch verstanden, so warum Unfallopfer und vor allem auch, das darf man auch mal an der Stelle sagen, dass ganz viele Helfer auch traumatisiert sind, einfach aus dem Grund, was sie da erleben jeden Tag, ne?
Ja.
Und dann dementsprechend ihr eigenes System irgendwann zusammenklappt und dann ja da einfach Begleitung brauchen, vor allem Traumatherapie, viel Körperarbeit und dergleichen. Und mir ist erst bewusst geworden, ich wollte in einer Beispielübung den Radunfall quasi behandeln, weil es tatsächlich auch ein Beispiel war auf Video, das habe ich verstanden, also mein Kopf hat es verstanden. Aber mein Körper hat reagiert auf die Geburt unserer Tochter.
Mhm.
Und meine Stimme hat versagt und da ging nichts mehr.
Mhm.
So, dann habe ich echt gecheckt, ja, fuck, die Geburt war auch ganz schön hart.
Mhm.
So, aber mein Kopf hat es einfach nicht zugelassen und gesagt, so, na komm, Geburt ist doch was Schönes. Und das ist ja auch das, was von außen suggeriert. Ne? So, ey, freut euch doch, jetzt
ja,
neuer
Klassiker.
Lebensabschnitt und so. Und ich war aber wie betäubt. So. Ich lief nur die ganze Zeit wie so ein Zombie durch die Gegend. Und
ja.
Dachte so, ich fühle nichts mehr. Ich war wie abgeschnitten.
Ja.
Genau, und daraufhin durfte ich das behandeln. Da habe ich gecheckt, okay, es gibt auch Väter, die tatsächlich in eine Depression rutschen nach der Geburt und nicht nur die Mütter.
Ja.
Obwohl auch mein Verstand die ganze Zeit gesagt hat, ja, meine Frau hatte ja die große Anstrengung
ja.
und die eigentliche Arbeit. Und gleichzeitig so an alle Väter da draußen, die das spüren, gebt zurück zu.
Ja, voll. Also tatsächlich, man darf nicht sage ich mal, nicht berücksichtigen, was Frauen da leisten und was die da alles machen.
Absolut.
Oder so. Aber was Männer angeht, da tut sich auch extrem viel. Also bei sehr vielen, und ich merke es auch bei einigen Klienten, ich habe auch einen Klienten, bei dem ist sehr auffällig, der war auch, oder auch in verschiedenen Programmen, und das Leben hat ihn einfach auch dahin gedrängt, wirklich mal hinzuschauen. Man hat sich auch sein Leben lang abgelenkt mit Fußball, mit verschiedenen anderen Dingen, und jetzt wird er Vater. Und es triggert ihn halt auch nochmal so extrem viel, um jetzt wegzukommen von anderen Menschen. Bei mir war es eben auch so. Und wie du gerade eben auch gesagt hast, während der Geburt, viele sagen, ja, die Geburt ist wunderschön und das kannst du genießen und danach ist alles Friede, Freude. Bei mir war auch wirklich genau das Gegenteil. Eben, wo es dann losging, war ja schon der siebte Monat, siebter Monat, kurz vor der Schwangerschaft.
Mhm.
Und da ging es mir, ja, das war der Höhepunkt, da ging es mir extrem schlecht. Und dann dauert es ja mal eine gewisse Zeit, bis sich überhaupt erstmal wieder was reguliert, bis man was versteht, integriert oder loslässt oder was auch immer. Und dann war ja der Zeitpunkt der Geburt. Es waren ja dann nur noch 3 Monate ungefähr.
Mhm.
Insgesamt sind es ja 10, oder? 9.
Mhm.
Sagt ja 9, sind 10.
Ja.
Und dann war während der Geburt, war eigentlich auch der Höhepunkt. Da ging es mir ultra schlecht. Ja, das war nochmal so ein zusätzlicher Trigger von Alarm. Also während der Geburt war ich schon höchst überfordert. Ich konnte schon für meine Frau soweit da sein und konnte es auch alles miterleben und so. Aber ich war halt so mit meinen eigenen Themen beschäftigt, dass ich das gar nicht wirklich genießen konnte oder den Moment auch wirklich so präsent zu erleben, wie ich es hätte eigentlich vielleicht können, wenn ich nicht so mit mir selbst beschäftigt gewesen wäre.
Ja.
Und das war halt auch für mich sehr im Nachgang sehr schade, was ich mir dann auch wieder, dadurch kamen dann auch wieder Schuldgefühle auf. Und warum kriege ich das eigentlich nicht hin? Warum kriegen es andere hin und so? Ja, das war eine sehr turbulente Zeit. Aber es hat mir ja im Nachgang extrem viel bewusst gemacht, was da alles eigentlich in mir passiert und warum ich denn das eigentlich nicht genießen konnte, etc.
Mhm.
Weil auch zu der Zeit, wir haben noch kurz vor der Geburt geheiratet. Und da war es auch so, da ging es mir auch extrem schlecht. Ja, ich habe es mir aber nicht anmerken lassen. Du warst ja auch Gast bei der Hochzeit.
Ja, ich erinnere mich.
Und da hatten wir noch nicht wirklich viel zu tun. Und dir ist nichts aufgefallen, dass es mir nicht so gut ging.
Hm.
Ja, so ein bisschen vielleicht.
Mhm.
Ja, hast du gemerkt?
Ja,
ja,
also im Gespräch dann schon. Aber klar, es sind ja nur kurze Ausschnitte, ne?
Ja, also ich habe es mir größtenteils nicht anmerken lassen.
Ja,
ich habe nicht irgendwie versucht, eine Fassade aufrechtzuerhalten. Ich habe dann schon noch mit anderen Menschen drüber geredet, dass es mir zu der Zeit einfach noch nicht so gut ging. Aber trotzdem habe ich halt versucht, zu funktionieren, weiter zu funktionieren, die Hochzeit halt auch durchzuziehen. Meine Frau hat eigentlich die ganze Hochzeit organisiert. Ich habe wenig machen können, weil ich einfach so mit mir selbst beschäftigt war. Ich weiß auch noch, am Tag vor der Trauung bin ich ins Auto gestiegen, weil ich da auch wieder Panikattacken hatte. Bin ins Auto gestiegen, habe gesagt, Schatz, ich muss noch kurz irgendwo auf den Berg fahren. Keine Ahnung, muss noch kurz für mich sein, bevor es losgeht. Und dann bin ich eben hoch und habe halt, weil ich da schon wusste, es geht ums Fühlen, habe ich mich halt im Auto da irgendwo hingesetzt und habe dann die Augen eine halbe Stunde zugemacht und habe versucht, diese Angst da sein zu lassen. ja, wie wir es ja immer wieder sagen, dass es so wichtig ist. Es war aber eher, ich will es jetzt eigentlich weghaben, dass ich bei der Hochzeit dann mich einigermaßen gut fühlen kann und es genießen kann, aber es ging einfach zu dem Zeitpunkt nicht. Und daraufhin habe ich mir auch wieder Vorwürfe gemacht, dann hatte ich wieder Schuldgefühle, dann kamen diese Selbstsabotageprogramme wieder an die Oberfläche, die halt so präsent war zu dem Zeitpunkt. Also es war mega, mega turbulent.
Ja. Und das Ding ist ja, viele von uns haben auch so eine romantische Vorstellung, ne? Ob das jetzt das Heiraten angeht oder auch das Kinderkriegen. Und witzigerweise, ich habe bei der letzten Hochzeit, bei der wir waren, und das ist das Wertvolle, das habe ich für mich herausgefunden, auch tendenziell offen, also nicht rumzuheulen oder so, aber offen über die Themen zu sprechen, ne? Die einen belassen, wenn man es kann, ne? Wenn man so weit ist und drüber sprechen kann. Und dann öffnen sich auch einfach auch Räume, ne? Und es war ganz interessant, ich habe ein paar kennengelernt auf der letzten Hochzeit, die, ich habe es nur ansatzweise angesprochen, so dieses Thema Geburt und dass es auch nicht unbedingt so romantisch läuft, wie es manchmal dargestellt wird. Und dann ist es aus ihnen rausgebrochen. Da haben sie eine halbe, dreiviertel Stunde über ihre eigene Geburt gesprochen, wie traumatisch die waren. Die war eigentlich super schön und dann kam so ein Moment von, okay, shit, wir haben es nicht mehr im Griff, also die Hebammen an der Stelle. Und dann hat man auch einfach gemerkt, wie beide so quasi in den Shutdown gehen, weil sie beide machtlos waren und ohnmächtig, ihrem Kind zu helfen, das gerade offensichtlich um sein Leben gerungen hat. Und dann ist es völlig natürlich, dass wir da in, oder dass unser System uns schützt, ne? Und dann einfach in so einen, ja, in einen Modus abschaltet, damit es uns nicht komplett zerreißt und überfordert, ne? Ja. Weil das sind ja brutale, extreme Emotionen, die da zusammenkommen. Und genau, also es ist einfach schön, darüber zu sprechen und auch zu, uns nicht zu, ja, zu viel Romantik da drumherum zu machen und das alles schön zu reden, sondern es ist halt, wie es ist und es ist subjektiv, ne? Also jeder empfindet es irgendwo unterschiedlich und deshalb sowohl Hochzeit als Geburt darf man auch gerne mal einfach ansprechen, wie es wirklich war.
Ja, allgemein, überhaupt Kinder kriegen. Darf man jetzt auch nicht zu arg romantisieren. Romantisieren, sagt man das so? Ja.
Sagt man das? Sagt man.
Egal. Wir sagen so. Ich sag so. Weil ich habe auch gemerkt, in der letzten Zeit, vor allem jetzt auch beim zweiten Kind, beim Nino, ich habe an der Stelle zwei Kinder, die das nicht wissen, eben, ich habe eine Tochter, die ist 4,5 und einen Sohn, der ist jetzt 12 Monate.
Ja, und mega aktiv.
Und mega aktiv. Und also so richtig aktiv. Und ich habe in der Anfangszeit, so als Säugling, ist ja wahrscheinlich für Feder auch nochmal ein bisschen was anderes. Ich spreche da jetzt mal aus meiner Wahrnehmung, habe ich jetzt auch mit anderen schon drüber unterhalten, dass du mit Säugling halt nicht so viel anfangen kannst. Ja, das soll jetzt nicht irgendwie hart klingen, aber es ist halt so. Du kriegst, was sie den ganzen Tag machen? Kaka, Pipi, Essen, Schlafen, Schreien. Das ist eigentlich so das ganze
Portfolio,
was sie haben, ja. Und es ist jetzt nicht so, dass wir ein extrem, extremes Schreikind hatten oder so, aber schon herausfordernd, ja, würde ich jetzt mal sagen. Was heißt herausfordernd? Es war kein Schreikind, er war eigentlich echt ein angenehmes Kind, kann man so sagen. Ja. Er hat es uns echt einfach gemacht, aber für mich war es halt eher so sehr anstrengend, weil diese Fremdbestimmung beim zweiten Kind einfach nochmal ein kleines bisschen mehr wird. Es sagen ja viele, eins ist keins, zwei sind zehn, das würde ich jetzt nicht bestätigen. Bei mir ist es eher so, dass der Switch von keinem Kind auf ein Kind schon viel einschneidender war als dann das zweite Kind, weil du einfach ab Tag eins bist du fremdbestimmt. Du bist echt sehr fremdbestimmt und dein Leben dreht sich erstmal hauptsächlich um das Kind und dann wenig noch um deine eigenen Themen. Und wenn du eh so ein typisch wie ich, der viel Zeit für sich braucht, dann triggert es.
Verstehe nicht.
Also es ist bei mir echt so und bei vielen anderen so. Ich glaube, bei dir ist es auch so. Kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Und da bist du halt erstmal extrem fremdbestimmt. Und beim zweiten war es halt so, dass ich dann oft eben auch rumgenörgelt habe und gesagt habe, ja, es ist halt anstrengend und bla und bist halt fremdbestimmt und ich bin viel auf diese negativen Dinge eingegangen. Das wurde mir dann nach einer kurzen Zeit dann irgendwann bewusst und dann habe ich für mich irgendwann an einem Abend gedacht, wo ich den Nino heißt da, an der Stelle vielleicht, gesehen habe oder gedacht habe, dann dachte ich so, ist eigentlich so ein kleiner, süßer Knopf und so lebendig und lebt einfach sein Leben, ohne dass es interessiert, was andere denken oder was auch immer, ja, weil einfach er im Moment lebt. Und da dachte ich auch so, wie schade ist es eigentlich, dass ich das so negativ interpretiere. Und da habe ich das so ein bisschen reframed und gedacht, weil was wäre, wenn mit ihm mal was wäre, ja, wenn er irgendwie mal, ich will jetzt auch nicht wirklich das ins Feld bringen, aber wenn er einfach mal was hätte oder so, dann würde ich mir wünschen, dass er mir die ganze Zeit auf den Sack geht.
Ja.
Ja, und das war für mich so, okay, ich darf das Ganze jetzt einfach anders angehen und anders betrachten, weil es ist ein Geschenk, ein Kind zu haben, das gesund ist, das so lebendig ist. Und überhaupt ein Kind zu bekommen, ist erstmal ein Geschenk. Und das war für mich so, so sehe ich es jetzt, auch wenn er mich im Alltag immer wieder triggert und er mich auch hier und da nervt und dann wieder irgendwo hochklettert und wieder runterfliegt und so und dann die Vase runterschmeißt oder was auch immer. Ich gehe mit den Dingen jetzt noch viel entspannter um und rede auch nicht mehr so über diese negativen Dinge. Ich rede vielleicht sachlich noch mit anderen Vätern drüber, wie sie es so empfinden und sage dann auch, wie ich es empfinde, weil es ist, wie gesagt, nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber ja, ich versuche das jetzt alles viel, viel positiver zu reframen. Und wenn ich mich mal irgendwie ja, ohnmächtig fühle oder hilflos oder gewisse Ängste oder Schuldgefühle habe oder so, dann fühle ich sie. Ja.
Ja.
Ohne das jetzt irgendwie schön zu reden und zu verdrängen und zu sagen, ich bin jetzt gar nicht, ich habe jetzt keine Schuld mehr, keine Wut mehr oder so.
Ich glaube, das Schönreden bringt sowieso nichts, ne? Also ich finde, man spürt es mittlerweile bei ganz vielen Menschen, die versuchen, irgendwie eine Fassade aufrechtzuerhalten, gerade so im Umfeld. Und ich merke auch, wie wir uns und vor allem ich mich immer mehr von den Menschen löse. Eigentlich habe ich mich von so gut wie allen gelöst, was das angeht, die genau das versuchen, ne? Irgendwas darzustellen, was sie halt einfach nicht sind. Man spürt es einfach relativ schnell im Gespräch, wenn man so ein bisschen Empathie hat und so ein paar Antennen. Und gleichzeitig das, was du gerade gesagt hast, er macht einfach das, was er will und macht, ne? Das ist ja genau das, was wir so ein Stück weit auch als Ziel haben, ne? Genau unser wahres Selbst zu leben. Und sie können es halt einfach noch, ne? Sie können uns das also tatsächlich vormachen, ne? Auch wenn natürlich, ja, ich glaube, das ist ganz normal natürlich, dass es uns halt nervt, ne? Und Nerven ist ja genau das Ding, es beschreibt es eigentlich schon, ne? Jeder benutzt das Wort, aber es ist unser Nervensystem, das da reagiert und halt einfach gerade nicht in der Balance ist. Und das war für mich die große Motivation zu sagen, so, ey, wie schaffe ich es denn, bevor meine Tochter aufwacht, schon mich zu zentrieren und mal ja schon ausgeglichen zu sein und nicht aufzuwachen und zu denken, oh fuck, okay, jetzt ist sie auch schon wach und jetzt geht's los und Alarm. Sondern da einfach ja auch mit Kind Techniken zu finden und Lösungen zu finden, sich ja, wirklich in die Mitte zu bringen. Und dann ist viel leichter auch mit Kind umzugehen, wenn es Herausforderungen, also das wird ständig der Fall sein, ne? Also egal in welchem Alter. Du sagst, am Anfang sind es noch die klassischen Bedürfnisse, also körperlichen Bedürfnisse, die diese äußern, und dann werden es halt auch emotionale. Und ja, ich glaube, es ist einfach nur an der Stelle ein Geschenk, dass wir sie aufnehmen dürfen und entsprechend damit umgehen.
Ja, absolut. Das Stichwort von dir, dass du gesagt hast, eben das Nervensystem spielt eine extrem große Rolle. Wenn wir ein reguliertes Nervensystem haben, was halt viele zum Teil eben nicht haben, dann reagieren wir auch viel sensibler auf solche Situationen, wie angenommen, er schmeißt irgendwas runter. Manche gehen dann sofort aus der Haut und schreien halt das Kind an, wie kannst du nur, bla, pass doch mal auf oder so. Aber wenn du ein reguliertes Nervensystem hast, das einfach eine wichtige Basis ist, um Kinder begleiten zu können, dann reagierst du da nicht so drauf, dann interpretierst du das sogar noch als lustig, dann schmeißt du halt die Base runter, ja, dann fegst halt weg, das passiert halt nun mal. Und das ist halt der wahnsinnig große Unterschied, wenn wir reguliert sind, was halt auch wirklich wichtig ist, eine nachhaltige Regulation reinzukriegen und nicht jeden Tag sich regulieren zu müssen, dann haben wir schon so viel geschafft, für unsere Kinder wirklich gute Eltern zu sein. Ja, und warum das Nervensystem dysreguliert ist, das darf man also für sich selber halt eben rausfinden. Das hat verschiedene Hintergründe, ob das dem unterdrückte Emotionen sind oder ob es der Alltag ist, durch verschiedene Glaubenssätze, dass wir leisten müssen, um geliebt zu werden und viel arbeiten und dann heimkommen nach der Arbeit und unser Kind erst mal was runterschmeißen und wir es dann anschreien. Das darf man für sich dann eben rausfinden.
Ja, und wir beide haben das Glück, dass wir halt auch überragende Frauen haben, ne? Die schon
Ja.
von Natur aus, tatsächlich von Natur aus sehr gut reguliert sind. Da sieht man auch den Unterschied. Also wir beide, die eher ein kleineres Toleranzfenster mitbekommen haben, und unsere Frauen haben halt einfach ein tendenziell viel größeres, ne? Was merklich ist, ne? Also sie sind einfach von Natur aus viel ausgeglichener oder können mit den Kindern halt viel ausgeglichener umgehen, als wir das können. Beziehungsweise können halt auch, ja, ist es aushalten? Ich weiß nicht, sie können mehr halten, sie können die Situation besser halten, sie können das Kind besser halten, obwohl es auch schwierig ist, ne? Besser und schlechter. Ich will uns jetzt nicht unbedingt mega schlecht machen, unsere Frauen auf den Scheffel stellen.
Vielleicht haben sie weniger Trigger.
Genau, Und das aber auch für alle, die zuhören, es ist völlig natürlich, dass es unterschiedliche Toleranzfenster gibt und manche haben halt in der Kindheit ein mega breites, stabiles mitbekommen und andere halt tendenziell ein etwas schmaleres. Nur auch da, wir können das Toleranzfenster vergrößern, ne? Und dementsprechend, das tun wir und sind da auch um Welten weiter als noch, ich sage jetzt mal, vor 5, 6, 7 Jahren. Ne?
Ja, absolut. Ja, das spielt eine große Rolle, wie gesagt. Und nochmal ein krasseres Beispiel vielleicht. Es gab ja auch Studien, wo sie eben geschaut haben, bei Leuten, die bei der Armee waren oder beim Militär oder im Krieg waren, wo sie nach Hause kamen und eine PTBS entwickelt haben.
Posttraumatische Belastungsstörung.
Genau, genau. Mhm. Und haben sie eben geschaut, bei welchen, die auch im Krieg waren, das aber nicht hatten, also nicht die gleichen Symptome, und haben sie eben geschaut, was der Unterschied war. Und das war eben die Basis in der Kindheit, die sie eben mitbekommen haben. Hatten sie Stabilität, hatten sie emotionale Verlässlichkeit, hatten sie Liebe, hatten sie Zuneigung, hatten sie einfach Sicherheit. Mhm. Und die, die das in der Kindheit hatten, die hatten keine PTBS. Und die, die eben das nicht hatten, die haben eine entwickelt. Und das beschreibt vielleicht, das ist vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber es beschreibt trotzdem auch schon ein bisschen das, was ich jetzt schlussendlich damit sagen wollte, ist, dass die Menschen, die relativ ein stabiles Fundament hatten in der Kindheit, die haben halt eben im Erwachsenenalter ein viel größeres Toleranzfenster als Menschen, die halt diese Stabilität nicht haben. Und es muss jetzt nichts Gravierendes gewesen sein, wie irgendwelche körperlichen Dinge in der Kindheit oder Schläge oder ausgesetzt worden sein oder so, sondern das können einfach subtile Dinge gewesen sein, die in der Zeit sich entwickelt haben, wie zum Beispiel Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma. Mhm. Das macht halt das Toleranzfenster deutlich kleiner und dann bist du halt in dem Fall sensibler, aber du hast die Möglichkeit, heute das Toleranzfenster wieder zu vergrößern, wie du gerade schon gesagt hast.
Ja. Und das Wichtige dabei ist ja, es ist ja nicht das, was passiert ist, sondern es ist ja das, was in demjenigen passiert, ne? Also die Abläufe, die im Körper passieren.
Ja.
Und nicht, also ein und dasselbe Kind oder Zwillinge können völlig unterschiedlich auf die gleiche Situation reagieren, ne? Deswegen, es ist nicht das Ereignis, sondern es ist das, wie reagiert unser Organismus darauf.
Ja, voll. Und das eben, wie du gesagt hast, zwei Zwillinge sind immer zwei. Also bei Zwillingen, wenn das eine komplett sich anders entwickelt als das andere, die haben halt einfach ein komplett anderes Leben und haben theoretisch auch komplett andere Eltern, weil die einfach verschiedene Situationen mit den Eltern erleben. In manchen Situationen ist vielleicht der eine Zwilling zu Hause und der Elternteil ist dysreguliert und macht das Kind irgendwie dumm an oder so oder bekommt halt gerade keine Aufmerksamkeit. Dann entsteht was in dem Kind, dann passiert was in dem Kind, wo der andere Zwilling einfach nicht da war. Und so entwickelt sich das halt. Die sind ja nicht zu jedem Zeitpunkt immer am selben Ort, in denselben Situationen. Und selbst wenn das so wäre, dann würden sie sich auch anders entwickeln, weil ihr Organismus das gegebenenfalls anders interpretiert. Mhm. Das ist einfach auch wichtig zu verstehen, dass es sich halt einfach entwickelt aufgrund von verschiedenen Erlebnissen, Situationen, Erfahrungen in der Vergangenheit, die wir halt einfach auf gewisse Weise interpretiert haben. Und dadurch formt sich halt eben unser Nervensystem, unsere Trigger. Und die dürfen wir uns halt eben heute anschauen, im Hier und Jetzt.
Eben, das ist ganz wichtig. Also wir können das auch verändern, ne? Weil der Klassiker ist so, ich gebe meinen Eltern die Schuld oder gebe anderen die Schuld. Nur das wird sich irgendwann nicht mehr durchsetzen. Ne? Also wir können uns in Ausreden und Schuldzuweisungen irgendwie üben und gleichzeitig werden wir dadurch keine Lösung finden. Also wir dürfen bei uns schauen, was ist da und dann auch entsprechend darauf reagieren. Und es fängt eben an, überhaupt zuzulassen und zu fühlen.
Ja, das ist ein wirklich wichtiger Stichpunkt, weil viele suchen auch die Schuld bei ihren Eltern, weil sie ja auch schon zu einem großen Teil verantwortlich dafür sind, wie wir heute sind und wie es uns auch geht. Aber es geht halt hierbei nicht um Schuld. Ich habe am Anfang auch hingegangen, habe meine Mutter oft damit konfrontiert, ihr ist jetzt aber nicht irgendwie vorgehalten und gesagt, du bist schuld, mir geht es jetzt so, wie es mir geht, wegen dir und so. Aber zu einem gewissen Teil habe ich das schon in mir getragen und geglaubt, hättet ihr es mal anders gemacht, hättet ihr euch nicht getrennt, hättet ihr euch vielleicht bla bla bla. Ja, und dann habe ich meine Mutter halt immer mit diesem Thema konfrontiert und ich habe auch gemerkt, sie geht dadurch auch echt in Widerstand. Was ich auch voll verstehen kann, es triggert ja wiederum auch wieder Themen in ihr. Aber es war an der Stelle halt auch einfach nicht angebracht, weil sie hat zu dem Zeitpunkt, haben wir in der letzten Podcast-Folge auch schon mal besprochen, das Beste gegeben, was sie zu dem Zeitpunkt geben konnte, genauso mein Vater. Und wer jetzt da den größeren Anteil dran hat, steht in den Sternen. Ja, meine Mutter hat viel für uns gemacht, aber es waren halt ungünstige Ereignisse, ungünstige Gegebenheiten, die halt einfach in mir vielleicht sehr viel Unsicherheit entstehen lassen haben. Das Urvertrauen habe ich vielleicht zum größten Teil irgendwie verloren. Und das würde ich ihr aber niemals vorhalten. Ja, ich bin ihr dankbar für alles, was sie für uns gemacht hat. Aber die Umstände waren halt einfach,
sagen wir mal,
suboptimal, nicht so geil. Und deshalb ging es mir dann halt einfach auch so, wie es mir ging. Und ich darf mich jetzt aber darum kümmern. Und auf einer höheren Ebene ist vielleicht auch so, dass ich mir das ausgesucht habe, bist du vielleicht wieder ein bisschen zu hoch gegriffen. Ich nehme es einfach als Aufgabe an und schaue, was sind heute meine Themen und auf was sind die vielleicht zurückzuführen, was nicht unbedingt zwangsläufig notwendig ist, herauszufinden, woher kommt es denn eigentlich. Ja. Kann auch ein wichtiger Schlüssel sein, aber es geht auch größtenteils darum, das im Hier und Jetzt anzunehmen, wie wir es in der letzten Podcast-Folge schon die ganze Zeit gesagt haben, Arme zu öffnen, zu fühlen, was ist denn jetzt da, weil wenn wir es wieder auf das Thema von heute zurückbringen, Kinder triggern mega viele Themen. Die triggern jedes emotionale Thema, das es eigentlich gibt. Schuld, Scham, Wut, Bitterkeit, Ohnmacht, alles Mögliche kommt da hoch. Ja, die spiegeln uns das, die zeigen uns das und dann dürfen wir halt eben ehrlich hinschauen. Das nicht so sehen, oh, mein Kind triggert mir wieder Wut in mir und ich lasse es jetzt an ihr aus. Sondern nee, ich schaue bei mir ehrlich hin, was geht da eigentlich ab?
Ja. Und gleichzeitig, wenn wir das tun, ne, tun wir, also wir dienen auch unseren Kindern an der Stelle, ne? Weil was wir an Themen lösen, müssen sie in Zukunft nicht mittragen und in ihrem Leben lösen. Also all die Arbeit, die wir tun, und es, für uns ist es eigentlich schon gar keine Arbeit mehr, ne? Es ist mehr so ein Hobby. Also es war harte Arbeit und es war hart zu durchfühlen. Okay, ich will es jetzt nicht zu sehr beschönigen. Vielleicht kommt noch das eine oder andere.
Ja, und vor allem zu sagen, wir hätten uns schon von allem befreit, das wäre auch zu hoch.
Ich glaube, schafft es überhaupt irgendjemand? Vielleicht.
Vielleicht, ja.
Vielleicht. Vielleicht ist Erleuchtung wahr und gleichzeitig da sind wir nicht oder noch nicht. Und was ich aber ganz wichtig finde, eben so dieses auch die Epigenetik da mit ins Spiel zu bringen. Und das war für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis zu merken, so, okay, wir können Gene an- und ausschalten, ne? Weil ich ganz lange so diese genetische Disposition im Kopf hatte und so nach dem Motto so, ah, das hat, ja, wahrscheinlich liegt es an den Genen. Mhm. Ich spreche mit so vielen Menschen da draußen, die immer noch der Auffassung sind, dass unsere Gene absolut in Stein gemeißelt sind, die sind safe. Ja. Aber Leute, es ist einfach nicht der Fall, ne? Ja. Guckt euch Bruce Lipton an, ne? Ja. Der hat schon, also der hat ewig lang daran geforscht und einfach bewiesen, dass Gene an- und ausgeschalten werden und sowas wie auch, depressive Episoden oder was auch immer das Thema am Ende ist, du kannst dieses Gen, was zwar in dir ist und dass die Symptome hochkommen, haben, ja, und gleichzeitig deine Umstände und wie du dein Leben gestaltest, schalten dieses Gen aus.
Ja.
Und das ist auch relativ einfach, weil du vorhin PDBS gesagt hast und Klassiker, du kannst fast jeden Menschen in die Knie zwingen und zur Erschöpfung. Ne? Gibt es auch genug Studien, was machst du, wenn du Soldaten irgendwie den Schlaf nimmst und die anständige Ernährung, ja, die fangen auch an durchzudrehen. Ne? Ja. Und so ist halt bei uns auch. Und auch da ist nochmal, es ist nicht immer dieses PTBS-Kriegsthema, sondern ganz viele haben auch eine posttraumatische Belastungsstörung von dem, was sie eben bei einem Unfall erlebt haben oder halt früher, was in der Kindheit passiert ist oder in der Jugend, was auch immer. Das kann können völlig unterschiedliche Dinge sein und es ist wichtig, wir müssen da nicht immer in der Vergangenheit graben und alles irgendwie auflösen, sondern wir können es im Hier und Jetzt annehmen und durchfühlen und allein das ist schon der erste Schritt, es letztendlich loszulassen oder dass dich die Symptome loslassen.
Ja, so finde ich es schöner. Ja. Ja, dieses PTBS ist ja auch wieder auch nur eine Bezeichnung für einen emotionalen Zustand. Mhm. Ich bin kein Freund davon, Dinge zu bezeichnen oder so zu diagnostizieren, weil das ist ja auch wieder nur ein Versuch, das in eine Schublade zu drängen, irgendwie zu benennen. Ja, du hast Symptome XY, ah, okay, dann hast du nach ICD-10, hast du nach der Klassifizierung von psychischen Störungen, dann hast du XY, dann hast du das oder das. Das funktioniert halt einfach nicht. Es ist viel wichtiger, auf die darunterliegenden Gefühle zu schauen, die da eine Rolle spielen.
Ja.
Wenn du da ansetzt, dann hast du wirklich, das macht es nicht nur einfacher, es macht es auch viel effizienter und auch viel nachhaltiger. Mhm. Weil ich habe es ja zu Haufe erlebt, eben in meiner Ausbildung zum psychotherapeutischen Heilpraktiker, da mussten wir ja die ICD-10 studieren. Ja, wir mussten das auswendig können, wir mussten das einkategorisieren können. Wir haben dann eine Aufgabe bekommen, da wurde uns ein Fall vorgelesen, da mussten wir die Symptome aufschreiben, mussten die verschiedenen Dinge halt aufschreiben. Ich weiß schon gar nicht mehr, ich habe es zum Glück auch wieder vergessen. Und dann eben am Ende eine Diagnose stellen oder halt eine Verdachtsdiagnose, also mehrere Diagnosen.
Ja.
Es hat damals für mich schon überhaupt gar keinen Sinn gemacht, das irgendwie einzukategorisieren. Heute weiß ich warum. Damals dachte ich so, ja, okay, ich blick's halt nicht, aber es macht keinen Sinn.
Und es ist ja der verzweifelte Versuch, irgendwie Sicherheit hinzubekommen und Kontrolle über das, was wir teilweise gar nicht erklären können. Ne?
Ja.
Also wir können dann noch so lange wissenschaftlich arbeiten. Ich komme ja hart aus der Wissenschaft, also ich war da krass geprägt. Und gleichzeitig einfach mal anzuerkennen, ja, die Natur hat es schon sinnvoll angelegt. Ne? Ja. Es ist nicht so, dass das alles irgendwie mysteriös ist und keinen Sinn macht, sondern das sind alles ganz normale und natürliche biologische Prozesse.
Ja.
Wir dürfen nur gegebenenfalls oder die meisten von uns mal anders hinschauen. Ich glaube, es gibt mittlerweile so ein Shift, ne? Und das ist jetzt nicht komplett alternativ und hart spirituell, weil dann geht es schon wieder so in dieses Spiritual Bypassing und ich mache das alles irgendwie auf Shishi-Ebene. Ja. Das finde ich auch sehr kritisch und gleichzeitig aber einfach mal hinzuschauen, so ja, warum habe ich es denn und warum, was will mir denn das Symptom letztendlich sagen? Aber dieses typische, du hast oder du bist, ich habe gestern noch ein Interview von einer Dame gesehen, die ganz klar gesagt, ja, ich bin, ich habe zwar vier Kinder und es läuft auch alles so gut, aber ich bin bipolar.
Ja.
Und allein dieses Ich bin ist schon so, wo es bei mir ist, warum ich bin, dir hat jemand diese Diagnose gegeben und hat deine Symptome irgendwie versucht zu erklären und einzukategorisieren.
Mhm.
Aber was hilft's dir? Ich glaube, dass es noch schwieriger macht mit einem Ich bin bipolar oder ich bin depressiv oder ich bin angstgestört.
Mhm.
Du identifizierst dich ja mit einer Krankheit. Und genau das ist, glaube ich, eine Herausforderung.
Können wir tatsächlich so stehen lassen, dass es keinen Sinn macht, sich damit zu identifizieren, weil es dich einfach noch mehr in diese vermeintliche Krankheit reindrückt oder du anfängst, dich damit zu identifizieren eben und dann in die Opferrolle verfällst und sagst, ja, ich bin halt krank.
Ja.
Aber das ist auch wirklich eine sehr, sehr krasse Kernbotschaft von uns, dass du nicht irgendwie krank bist, verrückt bist oder irgendwie falsch, sondern dass es einfach ein dysreguliertes Nervensystem ist, dass es alles Hinweise sind darauf, dass irgendwas eine Aufmerksamkeit braucht. Und wir sind halt dann vielleicht auch dazu da, dir zu helfen, herauszufinden, auf was möchtest du mich denn auch aufmerksam machen.
Ja,
genau.
Und gleichzeitig kann es temporär mal für Entlastung sorgen. Ne? Du hast zumindest irgendwie einen Namen dafür. Und es ist mal okay, nur das nicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung zu machen und dein ganzes Leben lang eben darauf aufzubauen, zu sagen, ich bin jetzt so, weil auch da nochmal der Wink an die Epigenetik und diese Sichtweise darauf, du kannst dieses Gen wieder ausschalten, ne?
Ja.
Und auch die Symptome wieder loswerden oder sie lassen dich los.
Sie lassen dann eher irgendwann dich los. Wenn wir wirklich aufmerksam hinschauen, was möchten sie mir denn sagen?
Mhm.
Genau, jetzt nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, eben, dass Kinder eine sehr große Motivation sein können. Aufgrund von, wir haben ja gesagt, eben Nervensystem spielt eine sehr große Rolle. Und Menschen, die oft auch Kinder bekommen, die fangen dann an, sich selbst auch zu vernachlässigen.
Mhm.
Und das führt dann eben oft gerade auch zu diesen Symptomen, die wir ja auch als unsere Kernthemen beschrieben haben, eben Erschöpfung, Depression, Panikattacken, Ängste, was auch immer für Symptome, dass wir eben aufhören, auf uns zu achten, auf unsere Bedürfnisse, sondern nur noch für die Kinder leben, nur noch funktionieren. Und genau dieses Funktionieren führt dann eben schlussendlich dazu, dass wir irgendwann nicht mehr funktionieren können aufgrund von verschiedenen Symptomen.
Ja, absolut. Und da springt unter Umständen auch mal so ein Archetyp an, ne? Klassiker, so dieses Retter, Held und Retter zu spielen und dann sich selber aufzuopfern für das Kind. Und da tut man tatsächlich dem Kind auch keinen Gefallen, ne?
Ja.
Weil irgendwann ist die Situation da, wo das Kind halt wirklich, wirklich Unterstützung braucht und du bist dann halt einfach Game Over.
Ja, und das klassische Beispiel, das der Zuhörer vielleicht nicht zum ersten Mal hört, ist eben das im Flugzeug mit der Maske.
Mhm.
Ja, wenn wir eben, wenn das Flugzeug droht zum Abstürzen, dann ist es sehr sinnvoll, sich erstmal die Maske aufzusetzen und zu schauen, dass ich eben überlebe, dass ich für meine Mitmenschen oder mein Kind in dem Fall eben da sein kann. Und hier ist genau das gleiche Prinzip.
Ja.
Dass wenn wir eben irgendwann nicht mehr funktionieren können aufgrund von sehr vielen Symptomen, dann schaden wir, was heißt schaden, aber dann können wir für unsere Kinder keine guten Eltern mehr sein. Deshalb ist so extrem wichtig, auch den Fokus auf sich zu legen, auf seine Bedürfnisse, was tut mir gut, wie kann ich mich regulieren, wie kann ich ein Leben leben, das zu mir passt, um das eben dann auch unseren Kindern vorzuleben. Weil erstens helfen wir ihnen nicht, wenn wir uns selbst nicht mal helfen können. Und zweitens leben wir das dann ja auch vor, dass unsere Bedürfnisse nicht wichtig sind, dass andere Menschen immer wichtiger sind als ich selber. Und was wir unseren Kindern vorleben, das übernehmen sie. Nicht, was wir ihnen sagen, sondern was wir eben vorleben.
Ganz wichtiger Punkt, also schönes Bild zum einen. Erstmal selber atmen, ob das jetzt im Flugzeug ist, um wirklich Sauerstoff zu bekommen. Oder im Leben einfach mal durchzuatmen, erst selber durchatmen und dann bin ich wieder da für meine Kinder. Und was du gesagt hast, das Vorleben ist ja das absolut Entscheidende, ne? Zu verstehen, es geht darum, es meinen Kindern vorzuleben, wie ich denn gerne hätte, wie sie wären, wenn das überhaupt Sinn ergibt.
Ja.
Aber viele, viele auch, ich sehe es jetzt auch noch im Umfeld oder auch im früheren Umfeld, ich kann mich noch gut erinnern an einen alten Freund, der fest davon überzeugt ist, sein Kind zu erziehen, ne? Und er sagt letztendlich, wo es lang geht.
Kenne ich auch ein paar, ja.
Und dieses Erziehen, das wird nicht funktionieren, das ist der Klassiker mit dem, mit dem Grashalm, ne? Zieh mal an einem Grashalm, ne? Der wird einfach nicht weiter wachsen, ne? Der bricht einfach ab. Und dieses Bild kann man gut auf Kinder übertragen. Also es geht darum, es vorzuleben und ja, selber eher diese Rolle einzunehmen des Vorbilds. Und wie hätte ich denn gerne, dass mein Kind wird oder ist, dann darf ich es gerne vorleben, weil diese Imitation funktioniert sehr unterbewusst. Ne? Mhm. Also Kinder imitieren unterbewusst und so entwickeln sie sich letztendlich auch.
Ja, absolut. Und da eben auch vorzuleben, hey, ich bin so, wie ich bin, mit all meinen Schatten, aber auch mit all meinem Licht. Mhm. Weil viele, vielleicht noch ein Beispiel, die glauben zum Beispiel, jetzt ein plastisches Beispiel, wo man gut greifen kann, es gibt ja viele Eltern, die haben einen Putzzwang. Die haben es sehr, sehr gern ordentlich. Ich gehöre da vielleicht zum Teil auch dazu, es ist nicht mehr so extrem, wie es mal war. Aber zum Beispiel jetzt mal, wenn ich meine Frau mit reinziehen darf, weil sie es anhört, Grüße gehen raus. wenn Frauen oder Mütter es sehr ordentlich gerne haben, ja, und sich nicht eingestehen, auch mal unordentlich sein zu dürfen, dann spiegeln genau das deren Kinder. Die werden dann meistens eben sehr, sehr unordentlich. Oder Beispiel Wut, Menschen, die glauben, nie wütend sein zu dürfen, immer der Liebe sein, immer gute Laune oder so, dann sind die Kinder eben oft da, um das zu spiegeln und haben dann extrem krass starke Wutausbrüche. Und das finde ich auch wichtig zu berücksichtigen, dass wir ja unsere Kinder dann ansehen als Lehrer. Ja, die sind wie Lehrer für uns, die uns einfach gewisse Themen spiegeln, uns servieren und wir nehmen die entweder an, um daran zu wachsen oder um es am Kind auszulassen oder uns irgendwie in die Opferrolle zu begeben.
Mhm. Ja. Und wenn wir da nicht bereit sind, auch mal wieder zum Schüler zu werden, ne?
Ja.
Dann kriegen wir es halt noch drastischer serviert. Also auch da, wenn wir es wegdrücken oder weghaben wollen, wird es uns auch da einfach nochmal schön gespiegelt.
Ja. Und umso mehr wir glauben, wir wissen, was richtig für unser Kind ist, desto mehr dürfen wir es echt mal hinterfragen, ob wir das wirklich wissen.
Wir haben gar keine Ahnung. Also wenn ich ehrlich bin, mittlerweile, ich dachte ja früher, ich war ja der Mega-Klugscheißer früher. Immer öfter gestehe ich mir ein, ich habe einfach gar keine Ahnung. Das ist bei ganz vielen Themen. Ne?
Ja.
Also auch dem Kind oder ich versuche unserer Tochter auch einfach mal zu sagen, du, ganz ehrlich, ich weiß es nicht.
Mhm.
Und gleichzeitig lass es uns zusammen rausfinden,
wenn
du Bock drauf hast. Ne?
Ja.
Und das ist ja dann auch letztendlich die Motivation für Kinder. Ich finde auch Lernen ist so ein typisches Thema, da dürfen wir auch nochmal in einer anderen Folge drauf eingehen. Lernen passiert ja einfach. Wir können nicht irgendwie nach einem Lehrplan oder die Kinder zwingen zum Lernen, weil das ist dieses klassische Bulimie-Lernen, ne? Was wir zu Genüge praktiziert haben und am Ende ist nichts mehr davon da. Also einmal reinpressen und dann rauskotzen, aber so funktioniert einfach Lernen nicht. Und vor allem, wir können ihnen auch nicht sagen, wer sie sind. Sie dürfen selber rausfinden, wer sie sind. Und das ist ja die große Aufgabe. Das ist ja auch meine unter anderem Mission mit Stand jetzt meiner Tochter und den folgenden Kindern zu begleiten, ne? Und herauszufinden, wer sind sie wirklich und das auf verschiedenen Ebenen.
Ja, das ist die große Aufgabe.
Ja. Und noch ein Gedanke, den ich hatte zum Thema Kinder, also auch aus meiner Erfahrung, ich habe Kind und Kinder das Thema lange rausgeschoben, was ich eingangs gesagt habe, diese Torschlusspanik kam nicht umsonst, sondern es war auch lange so, wahrscheinlich die Kontrolle zu bewahren, ich bringe erstmal mein Leben komplett so auf die Reihe, wie ich es mir gerne vorstelle und wie ich es mir ausgemalt habe und dann bin ich bereit für Kinder.
Mhm.
Aber ich glaube, dass tatsächlich, also ich glaube, dass viele da auch ja tatsächlich den, ja, ist es Absprung oder diese Entscheidung so lange rauszögern, dass es halt irgendwann dann gar nicht mehr funktioniert. Abgesehen davon, ich habe auch einen guten Freund, bei dem es unabhängig davon lange, lange nicht funktioniert hat, aber das ist nochmal ein anderes Thema und gleichzeitig aber, was ich damit sagen will, ich hätte fast den Fehler gemacht, es zu lange rauszuschieben. Mhm. Und jetzt habe ich so den Wunsch nach ja viel mehr Kindern, ne?
Ja.
Und gleichzeitig das ins Leben zu integrieren. Und das darf man zumindest mal hinterfragen, warum schiebt man das Ganze? Warum will man alles so ordentlich und akkurat abhaken im Leben? Und dann quasi, und Kinder sind irgendwo nicht planbar, beziehungsweise bedingt planbar, wann bedingt, sie ins Leben treten.
Ja, das ist eben das, es funktioniert, also es soll dann schon so sein, wie es ist wahrscheinlich, aber eben sich zu entscheiden, ich bekomme jetzt Kinder, das hast du nicht in der Hand. Mhm. Ja, in vielerlei Hinsicht, ob es jetzt dann eben aus irgendeinem Grund nicht funktionieren sollte oder so, was bei uns tatsächlich auch so war, es hat auch ein halbes Jahr, sogar länger nicht funktioniert, nee, sogar länger, das war noch länger, und da kommt schon halt auch irgendwann ins Überlegen, und meistens funktioniert es halt erst dann, wenn du bereit bist, ja, wenn du bereit bist.
Ja. Und es hat seine Gründe, warum es nicht funktioniert. Ne? Ja. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ich glaube, da gehen wir
zu tief,
an anderer Stelle rein. Ja. Da könnte man nochmal ein mega Fass aufmachen. Und gleichzeitig, genau, es war mir einfach noch wichtig, das mit reinzubringen, weil ob das jetzt mit Angst zu tun hat oder mit Kontrolle, das darf jeder nochmal für sich selber hinterfragen, wer in der Entscheidung ist. Aber wichtig ist mir einfach, Leute, macht mehr Kinder.
Leute, macht mehr Kinder.
Wenn ihr Bock drauf habt
und eure Kinder, wenn ihr es fühlt. Voll, voll. Und Leute, seht eure Kinder als Lehrer. Ja. Und dann kommen wir eben raus aus diesem Widerstand in die Akzeptanz und die Erkenntnis, was will mir mein Kind da eigentlich gerade sagen? Was präsentiert es mir eigentlich, was in mir noch nicht gesehen wurde? Was für Schatten da in mir vielleicht gerade sich noch befinden oder welche Themen ich halt noch mit mir rumtrage? Weil dann sehen wir das ganz anders und gehen mit den Dingen ganz anders um. Und es hilft uns eben zu wachsen, eben für uns und dann grundlegend dann auch für unsere Kinder.
Ja, absolut. Und in diesem Sinne
schließen wir die Podcast-Folge hier ab.
Ja, bleibt am Wachsen.
Ja, bleibt am Wachsen.
Genau. Gebt uns gerne einmal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf mehr.
Ja.
Und genau, abonniert den Kanal.
Ja. Dann bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.